Hermann Wirth war ja nicht ohne Grund zusammen mit dem Reichsführer SS, also mit Heinrich Himmler, einer der Gründer dieser Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe.
Ich kann Ihnen ja mal einen Einblick in die Liste geben.
Mit Seltsamkeiten. Eheverträge in der Landwirtschaft, auch schön. Wow. Oh Gott, oh Gott. Michel ist der Briefmarkenkatalog, ne? Der wurde auch gefördert.
35. Auflage.
Bereits mehrfach berichtete Kontraste über seine rechtsradikalen Äußerungen und Schriften. Der Verfassungsschutz bewertete Passagen aus einem Buch Wagners als extremistisch.
Das hätte ich nicht erwartet.
Also gab es da nicht bei dieser Neustadtkultur irgendwie jemanden, der diese Sachen ja auch abgelehnt hat oder bewilligt hat? Und nach welchen Kriterien haben die das denn gemacht?
Das haben wir uns auch gefragt. Und auch wenn es nicht so klingt, es geht hier um Kultur. Um Bücher, die mit Steuergeld gefördert wurden und genauer um Bücher, die mit dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur gefördert wurden. Ein Team von Deutschland von Kultur hat sich angeschaut, was und wer mit wie viel Geld gefördert wurde. Von Ihnen, von uns, aus dem Bundeshaushalt. Und sind dabei auf gelungene Bücher, noch mehr aber auf witziges, aberwitziges, esoterisch abwegiges und ganz klar auch auf rechtsextremistisches gestoßen. Ich bin Philipp Schnee und habe mit meinen Kollegen recherchiert. Und anfangen müssen wir hier.
Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen.
Schnell und unbürokratisch.
Schnelles, unbürokratisches Handeln.
Das Jahr 2020. Corona-Krise, große Unsicherheit, Lockdown. Der Wirtschaft drohen enorme Umsatzeinbußen. Und die Politik verspricht von allen Seiten, schnell und unbürokratisch zu helfen. Und auch die Buchbranche, Verlage, Autorinnen, Buchhändlerinnen stehen vor einer schweren und unsicheren Zeit. Wie über die Runden kommen.
Ersparnisse und Eltern. Ein paar Ersparnisse. Und als die weg waren, dann ein zinsloses Darlehen bei den Eltern. Das ist mit 50 nicht mehr leicht.
So beschrieb es uns die Verlegerin, Autorin und Übersetzerin Blanka Stipetic, wie sie über die Runden kam.
Ich lebe ungefähr von 18.000 im Jahr. Das heißt, es ist sowieso schon eine Kalkulation, die so am Limit ist. Und wenn dann Sachen wegfallen, dann trifft es einen natürlich schon existenziell.
Das ist Schriftsteller Matthias Navrat, ein Autor, der schon einige Preise erhalten hat und auch schon für große Buchpreise nominiert war.
Ich hatte das Glück, einen Vertrag abzuschließen nach den Bedingungen vor der Pandemie. Das machte sich im Vorschuss bemerkbar, also in dem Geld, was man bei Vertragsabschluss bekommt, als Vorauszahlung für einen Roman. Dieser Betrag war nämlich noch so in der Höhe, wie ich es gewohnt war. Ich habe dann von Kollegen und Kolleginnen erfahren, die wirklich ein paar Wochen danach Abschlüsse gemacht haben, dass diese Zahlen plötzlich halbiert waren.
Also zum Beispiel 2020 im Vergleich zu 2019 haben wir etwa 30% Verlust gemacht, also weniger Umsätze im Buchhandel. 2021 war für uns ein sehr gutes Jahr, was aber damit zusammenhing, dass wir einige bekannte Autorinnen im Programm hatten, deren Bücher überdimensional verkauft haben.
Das ist Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag. Er ist momentan auch Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung, die viele unabhängige Verlage mit anspruchsvollen Programmen vertritt.
Wenn man jetzt ein größerer Verlag ist mit meinetwegen 100 Mitarbeitenden, dann konnte man einfach Kurzarbeit beantragen und die wurde gefördert vom Staat. Und diese Förderung gab es für die kleinen Verlage eigentlich in der Form nicht.
Also irgendwie ein gemischtes Bild. Es gibt Sorgen, es gibt aber auch Menschen in der Szene ohne Sorgen. Und rein nach den Zahlen kommt die Branche ganz gut durch die Pandemie. Im März und April 2020, da bricht der Umsatz zwar dramatisch ein, aber gegen Ende des Jahres bilanziert der Börsenverein schon wieder einen anziehenden Umsatz. Und zwar so, Zitat, neben starken Top-Titeln trägt dazu wohl auch die generell gestiegene Leselust in der Pandemiezeit bei. Zitat Ende. Und in den folgenden Jahren steigt der Umsatz im Buchhandel auch gegenüber dem Jahr vor der Pandemie, 2019. Unsichere Zeiten, Ungewissheit. Und wie für viele andere Branchen startet die Bundesregierung auch Corona-Hilfen für die Kultur. Das Programm heißt Neustart Kultur. Erst 1 Milliarde Euro, dann sogar auf 2 Milliarden erhöht. Gefördert werden soll auch die Literatur, die Buchbranche. Insgesamt 93,7 Millionen Euro werden nach unseren Recherchen verteilt. An Buchhandlungen, an Verlage, an AutorInnen, an ÜbersetzerInnen.
Zunächst muss man zum Neustart Kultur, glaube ich, erstmal sagen, es ist gut, dass es das gab. Ich habe mich gefreut, dass die Kultur auch, wie ich fand, so überraschend hoch gefördert wurde.
Das ist die Einschätzung von Lena Falkenhagen, Vorsitzende des Verbands Deutscher SchriftstellerInnen in Verdi. Verteilt wird das Geld von Interessensverbänden und Branchenverbänden. Vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem Deutschen Literaturfonds, dem Deutschen Übersetzerfonds sowie der VG Wort. Wer das detaillierter wissen will, wie die Programme hießen, wo das Geld hinfloss, mehr Zahlen, Daten, Diagramme, die gibt's auf unserer Webseite. deutschlandvonkultur.de/kulturmilliarde. den ersten Blick sieht das ganz gelungen aus. SchriftstellerInnen etwa bekommen von der VG Wort oder dem Literaturfonds relativ schnell und einfach Geld. Für viele wichtig, da die Lesungen ja ausfallen. Und Lesungen machen heute einen wichtigen Teil der Einnahmen von SchriftstellerInnen aus. Das sind nicht nur die Bücher. Und auch bei den Verlagen fällt auf, das meiste Geld zahlen da nicht die Big Player ab, sondern das meiste Geld fließt an kleinere und unabhängige Verlage. Und denen hilft das. Das hat uns zum Beispiel der Verleger Sebastian Gugolz erzählt.
Also für Verlage gab es ja dieses Neustartprogramm, was über den Börsenverein ausgeschüttet wurde. Das waren diese 7.500 Produktionsförderung oder Produktionszuschuss für ein Projekt. Das wurde so ein bisschen spammig formuliert. 7.500 Euro hört sich aufs Erste vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel an, aber für einen kleinen Verlag meiner Größe, einen Ein-Mann-Verlag und viele Verlage, es gibt sehr viele Verlage dieser Größe, ist das eine ziemlich große Summe und eine ziemlich entscheidende Summe auch.
Das meiste Neustadt Kulturgeld im Bereich Literatur floss dabei an den Börsenverein des deutschen Buchhandels. Der Börsenverein ist die Interessensvertretung von Verlagen, Großhandel und Sortimentsbuchhandel und als Lobbyverband eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags. Und mit einem Programm des Börsenvereins haben wir uns intensiver beschäftigt. Da bekommen Verlage Geld für neue Bücher. Druck- und Produktionskostenzuschüsse heißt das Programm. Verlage können sich Bücher mit bis zu 10.000 Euro fördern lassen. Doch was für Buchprojekte sind das und welche Verlage werden in diesem Programm eigentlich unterstützt? Als wir das beim Börsenverein anfragen, will der zunächst nichts preisgeben, beruft sich auf den Datenschutz. Nur über einen Umweg bekommen wir dann doch die Daten und die haben wir durchforstet. Aber rausgegriffen haben wir uns jetzt einen Fördertopf, eigentlich einen ziemlich kleinen vom Volumen her. Geplant 10 Millionen, am Ende knapp 7 Millionen. Und warum? Erstens, weil es hier viele Auffälligkeiten gab. Und zweitens, weil dieses Programm auch etwas über die Zukunft erzählen kann. Viele Verbände, viele VerlegerInnen wünschen sich eine dauerhafte staatliche Verlagsförderung. Dieses Programm kann zeigen, wie es geht. Oder, kleiner Spoiler, wie es besser vielleicht nicht geht.
Ich kann hier mal den Einblick in die Liste geben.
Mit Seltsamkeiten. Eheverträge in der Landwirtschaft, auch schön. Wow. Oh Gott, oh Gott. Michel ist der Briefmarkenkatalog, ne? Der wurde auch gefördert.
35. Auflage für die Schweiz.
Wirklich? Das ist absurd. Okay, also die Auswahl ist auch schon groß genug, dass man sich fragen muss, wie das zustande gekommen ist.
Genau, also das sind natürlich dann auch zugegebenermaßen die Highlights, aber es sind eben auch ganz schön viele.
Finde ich auch. Es ist nicht nur einmal so aus Versehen durchgerutscht, sondern da ist einfach nicht drauf geguckt worden, offensichtlich.
Also und diese Liste durchforstet, das haben in unserem Team vor allem Fabian und ich. Fabian, dein Eindruck, meine Lieblinge, ich kann mich da ziemlich schwer entscheiden zwischen Eheverträgen in der Landwirtschaft oder vom Abfall zum Gartengold, Klärschlammveredelung mit Pyrolyse oder, naja, Handball und Umweltschutz. Was ist dein Liebling?
Mein Liebling ist Der Weg eines Erzdruiden. Das ist ein Buch von einem Mann, der irgendwie mit übersinnlichen Mächten in Verbindung gekommen ist.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, da gab es zum Beispiel auch polychrome Mattfarbenkeramik hellenistischer Zeit aus Italien und Griechenland, das Gefäß als Symbol oder Handbuch Supervisory Operation Management and Senior Management Training Material for ILA National Certification Centers, also kurz irgendwelche Schulungsunterlagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir unter Literaturförderung immer etwas anderes vorgestellt. Man könnte jetzt sagen, ja, wir haben jetzt hier Einzelfälle rausgezogen, wir lästern hier nur ein bisschen rum. Wie war denn so dein Gesamteindruck der Liste?
Ja, das sind keine Einzelfälle. Eigentlich zieht sich das durch die gesamte Liste durch, dass wir ganz viele Projekte haben, die ganz obskur sind irgendwie. Also wir haben Sachen über Freimaurer und die Schweiz. Wir haben ein Buch, ein Tagebuch, was in einer Auflage von 20 Stück erscheinen soll. Ja, also es ist ultra klein und ultra speziell. Und es gibt dafür, glaube ich, überhaupt keinen Markt für ganz viele von diesen Projekten.
Das Problem ist, genau quantifizieren können wir ja nicht, was jetzt abwegig ist und was nicht. Da gibt es ja keinen Maßstab für. Wir können so nur unseren gesättigten Gesamteindruck schildern. Den können Sie sich übrigens vielleicht auch machen, wenn Sie wollen, auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de/Kulturmilliarde. Da haben wir die Liste veröffentlicht. Und naja, der Blick darauf, der sagt einfach, da ist viel drauf, wo wir uns die Frage stellen, ob das gefördert werden muss. Und auch von den Genres, da haben wir uns so einen groben Überblick gemacht. Und da fällt auf, die Belletristik, was jetzt vielleicht die meisten Menschen und die meisten SteuerzahlerInnen vielleicht mit Literaturförderung verbinden, das ist eigentlich deutlich unterrepräsentiert.
Ja, wir haben das mal versucht durchzuzählen und wir kommen auf etwa 15% Belletristik, also Romane und Lyrik. Der Marktanteil normalerweise ist 30% da draußen. Und wir haben stattdessen ganz viele Dinge gefunden wie Reiseführer, Kochbücher, regionales, esoterisches, abwegiges und so politisch randständiges.
Und wir meinen jetzt nicht unbedingt, dass jetzt Genre-Literatur nicht dabei sein sollte. Dafür haben wir ja beide schon auch ein Herz.
Genau, es geht jetzt nicht darum, dass alles nur dem Mainstream entsprechen muss. Aber es ist durchaus problematisch, wenn man so feststellt, dass einfach alle Schleusen offen sind. Also der Staat fördert Bücher und es gibt überhaupt keine Richtung dahin. Und es geht auch in ganz viele heikle Bereiche, also Sex, Erotik, Politik, Religion. Und deswegen hat das auch ein gewisses Gefahrenpotenzial für mich, finde ich. Also jeder kann ein Buch machen und der kann dann behaupten, dass es einfach nicht jugendgefährdend oder verfassungsfeindlich ist und damit darf er es machen.
Aber trotzdem, laut Förderkriterien durften die ganzen Bücher ja auch gefördert werden.
Puh, ja, also die Förderkriterien, die habe ich mir wirklich ganz genau diesmal durchgelesen, ganz im Detail. Und das sind ja sowas wie die Spielregeln von einem staatlichen Förderprogramm. Aber auch diese Spielregeln, die sehr technisch sind, die werden oft nicht eingehalten. Also Verlage erfüllen die Kriterien gar nicht und die tauchen trotzdem da auf. Und das sind keine Einzelfälle, sondern es gibt sehr, sehr viele Verlage, die eher so Hobbyprojekte sind, Nebenerwerbsverlage, und die dürften gar nicht gefördert werden.
Was wir noch gefunden haben in dieser Liste, ein Buch und ein Hörbuch aus dem Renovamen Verlag, gefördert mit insgesamt 8.750 Euro. Der Verlag, der kooperiert laut seiner Webseite mit dem Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, dem Antaios Verlag, dem Jung Europa Verlag und anderen einschlägigen Verlagen, einschlägig rechts. Deutschland, verraten und verkauft. Auch das ist ein Titel, der vom Börsenverein gefördert wurde. Der Autor, Wolfgang Bittner, war Gast bei Ken Jebsen oder dem russischen Staatssender RT. Nun gut, kann man sagen, so etwas muss eine Demokratie aushalten. Ein Ausschluss von der Förderung könnte auch juristisch schwierig sein. Deshalb gehen wir gleich mal schnell weiter in der Liste. Kulturkampf um das Volk, gefördert mit 7.500 Euro. Autor Professor Martin Wagener. Der hat für den Bundesnachrichtendienst jahrelang Nachwuchsspione ausgebildet. Als mein Kollege Fabian dieses Buch findet, wird er stutzig. Denn unsere Kollegin des Investigativmagazins Kontraste, die hatten schon mehrfach genau über dieses Buch berichtet.
Der Verfassungsschutz bewertete Passagen aus einem Buch Wageners als extremistisch. Darin verteidigt er den sogenannten Ethnopluralismus, eine Ideologie, die von Sozialwissenschaftlern als rassistisch eingestuft wird. Im Juni 2022 entzog der Bundesnachrichtendienst Wagener schließlich seine Sicherheitsfreigabe.
Jetzt könnte man einwenden, dass, als über die Förderung entschieden wurde, nicht klar war, dass Passagen des Buches später durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden würden. Ein Vorwurf, den Wagener bestreitet. Allerdings auch schon 2018 wurde über Martin Wagener berichtet. Über sein erstes Buch, auch da gab es eine Prüfung durch den BND. Folgenlos für ihn. Und die Liste, die ist ja noch nicht zu Ende. Titel: Hermann Wirth, Leben, Werk, Wirkung. Hermann Wirth sagte mir jetzt auf Anhieb nichts. Also gegoogelt. In den ersten Zeilen vom Wikipedia-Artikel zu Hermann Wirth stehen die Stichworte nationalsozialistischer Funktionär und SS. Aber auf Wikipedia wollte ich mich auch nicht verlassen.
Er war mit Sicherheit Antisemit und seine Lehren hatten eine Schnittmenge zur nationalsozialistischen Rassenideologie im Bereich dieses nordisch-arischen Menschenbildes.
Das ist Jan Rabe, Rechtsextremismus-Experte.
Und Hermann Wirth war ja nicht ohne Grund zusammen mit dem Reichsführer SS, also mit Heinrich Himmler, einer der Gründer dieser Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, der erst als Verein gegründet wurde, aber später sich zu einer Teilorganisation der SS entwickelt hat.
Jan Rabe hat sich intensiv mit den germanisch-heidnisch-esoterischen Ecken der rechten Szene auseinandergesetzt. Da taucht immer wieder der Name Hermann Wirth auf. Und er war, das bestätigt mir auch der Historiker Willi Oberkrome, Kenner der völkischen Bewegung, Wirth war ein Germanschwurbler.
Ja, Hermann Wirth wurde in seiner Zeit von einem der gut informierten Männer in diesem Netz des rechtsradikalen Lagers als unerreichter Spitzgipfel der völkischen Schwärmerei bezeichnet. Und ich glaube, das trifft es sehr genau, weil der Begriff der Schwärmerei Hermann Wirth schon mal abgrenzt von jedem Begriff von Wissenschaftlichkeit. Er war nämlich ein Mann, der spekulierte, der Fantastereien ins Publikum trug über die vermeintlich heile Welt der Germanen, über deren naturale Lebensführung.
Hermann Wirth, über den das Buch erschienen ist, war ein völkischer Esoteriker, eine Zeit lang gefördert von Heinrich Himmler und der SS-Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Schnell gegoogelt habe ich auch die Seite des Verlags, in der das Buch über den NS-Esoteriker erschienen ist. Da findet man vor allem Runen und Krudes. Bestellen kann man da zum Beispiel Titel wie »Die Gestaltung der Feste im Jahr und Lebenslauf der SS-Familie« oder »Grundrisse der faschistischen Rassenlehre«. Hinter dem Verlag, der das alles veröffentlicht und auch auf den Förderanträgen, steht der Name Dennis K.
Also Dennis K. ist ja die zentrale Person hinter dem Verlag und hinter dem angeschlossenen Versand. Und Dennis K. ist heute innerhalb der extremen Rechten und ich sag mal nochmal vielleicht etwas genauer, zum Teil auch im Bereich des Neonazismus relativ gut verankert und vernetzt.
Dennis K. schrieb für das Magazin NS Heute. Werbespruch, unser Name ist Programm. Und er ist Herausgeber des Magazins Reconquista. Beide werden seit Jahren vom Verfassungsschutz in NRW als rechtsextrem eingestuft. Im Impressum seines Versands und seines Magazins ist eine Adresse in Dortmund angegeben. Eine Adresse, die bekannt ist für die berüchtigte Dortmunder Neonazi-Szene. Ach, und bevor ich das vergesse, Dennis K. wurde vom Börsenverein auch ein Kinderbuch gefördert. Ja, ein Kinderbuch. Das Buch soll, so steht es im Antragstext, moralisches Empfinden, ein Wertebewusstsein und ein gesellschaftliches Miteinander vermitteln. Ein Kinderbuch aus einem Neonazi-Verlag. Was der Börsenverein uns dazu sagt, Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff.
Hier kann ich mich nur wiederholen, dass wir uns an die vom BKM festgehaltenen Förderkriterien gehalten haben. Die Verlage haben mit dem Antrag eine Erklärung eingereicht, dass das von ihnen verlegte Buch mit dem Druckkostenzuschuss, der gewährt werden soll, keine jugendgefährdenden, gewaltverherrlichen, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte enthält. Das ist ja, bevor das Buch entschieden ist. Durch uns, den Börsenverein, erfolgte keine inhaltliche Einstufung nach wertvoll oder weniger wertvoll.
Also, der Börsenverein sagt, die haben ja alle im Online-Formular ein Häkchen gemacht. Damit sind wir aus dem Schneider. Und die Schuld für das Schlamassel sind bei der BKM und deren Förderrichtlinien zu suchen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz BKM. Oder auch Kulturstaatsministerin. Das war zu Beginn der Pandemie die CDU-Politikerin Monika Grütters. Nach der Bundestagswahl wurde es die Grüne Claudia Roth. Was sagt also die laut Börsenverein verantwortliche BKM? Die Antwort kam sehr kurzfristig. Zunächst sagt die BKM, ich fasse das jetzt mal zusammen, das waren Corona-Rettungshilfen. Eine inhaltliche Prüfung sei deshalb nicht vorgesehen gewesen. Im Rückblick hätte man womöglich einiges anders lösen können, das musste aber alles schnell gehen. Zitat: Inhaltliche Prüfungen sind unter dieser Voraussetzung nicht möglich. BKM war in die Bearbeitung der Anträge nicht eingebunden. Zitat Ende. Hier verweist die BKM also zurück auf den Börsenverein. Zitat: Daher hat der Börsenverein auch das Recht, bei Verstößen die Fördersumme zurückzufordern. Entsprechenden Hinweisen sollte der Börsenverein nachgehen. Zitat Ende. Schnell und unbürokratisch. So sollten die Corona-Hilfsgelder ausgezahlt werden. Das habe ich noch im Ohr. Und ja, da können bestimmt auch Fehler passieren. Also, Börsenverein verweist auf die BKM, BKM auf Börsenverein. Was beide sagen, das sollte so. Alles korrekt abgelaufen, nach den Fördergrundsätzen, mit ein paar Aussetzern. Und das ist relevant, weil, dazu kommen wir gleich, solche Fördergrundsätze auch für eine schon angedachte, dauerhafte Verlagsförderung eine wichtige Rolle spielen. Was aber sagen die engagierten Verlage dazu, zu der Liste und der Nichtkontrolle?
Also gab es da nicht bei dieser Neustadtkultur irgendwie jemanden, der diese Sachen ja auch abgelehnt hat oder bewilligt hat? Und nach welchen Kriterien haben die das denn gemacht?
Das hätte ich nicht erwartet, weil ich dachte schon, dass der Börsenverein zumindest darauf schaut.
Aber es ist natürlich schwierig, wenn du irgendwo anfängst, das ist ja die alte Diskussion, wenn man irgendwo anfängt einzuschränken, wo hört man auf?
Mein persönlicher Standpunkt dazu ist, dass wenn die Verlagsprogramme an sich legal sind und nicht verboten sind, dann dürfen diese Verlage auch an dieser Gesellschaft genauso teilnehmen wie alle anderen und dürfen sich auch bewerben für Förderung, egal welcher politischen Ausrichtung sie angehören, links wie rechts.
Das waren die Stimmen von Daniel Beskos von der Kurt-Wolf-Stiftung und von Leif Kreinus und Anna Jung vom Verlag Volland und Quist. Man hört heraus, viele Menschen aus der Verlagsszene finden das Prinzip Gießkanne, also möglichst breit alles zu fördern, gar nicht so schlecht. Das hängt mit dem Deutschen Verlagspreis zusammen und der Kritik an ihm. Den Preis gibt es seit 2018, denn da gab es einen Hilferuf von kleineren und unabhängigen Verlagen. Und seitdem werden eben jedes Jahr drei Verlage mit je 60.000 und 60 Verlage mit 24.000 Euro gefördert. Die Auswahl, wer die Preisgelder erhält, trifft eine Jury. Das sorgt für hohe Qualität, aber eben auch für Kritik. Denn während einige Verlage fast jedes Jahr ausgezeichnet werden, gehen viele andere leer aus. Gunnar Schädel, der Verleger des kleinen Alibri-Verlags, hat deshalb im März 2023 einen alternativen Verlagspreis ausgerufen. Suffisant angekündigt mit einem Preisgeld von 1000 Euro in kleinen Scheinen. Eigentlich aber, meint Gunnar Schädel, sollte man Juries ganz abschaffen. Die seien aus dem immer selben Kreis zusammengesetzt.
Das sind eben Kreise, in denen eine bestimmte Vorstellung von Literatur, eine bestimmte Auffassung von Kultur vorherrscht. Und die Leute wählen dann die Verlage aus, die sie wirklich toll finden. Andere Verlage finden es halt nicht toll. Und es war schon auffällig, dass das politische Sachbuch stark unterrepräsentiert war. Und vor allem, dass die Verlage, die Unterhaltungsliteratur machen, dass da, soweit ich sehe, bislang noch gar keine eine Förderung erhalten hat. Und das ist dann natürlich unter dem Gesichtspunkt, ich möchte Verlagsvielfalt fördern, fragwürdig.
Wer soll sagen, was Qualität ist? Dann werden Jurys gebildet und was ist literarische Qualität?
Wenn du die Gießkanne nimmst und willst das juristisch sicher machen unter dem Aspekt der Gleichbehandlung, was ja ein Verfassungsgrundsatz ist, den du nicht so einfach vom Tisch wischen kannst, dann hast du natürlich das Risiko, dass auch Verlage oder Unternehmen insgesamt gefördert werden, die du eigentlich nicht fördern möchtest. Das ist der Nachteil an der Gießkanne. Trotzdem tendiere ich persönlich tatsächlich zur Gießkanne, weil der Bias bei den jurybasierten Preisvergaben einfach so groß ist.
Diese Debatte, Jury, keine Jury, die ist relevant. Denn Verlagsförderung soll es vielleicht bald dauerhaft geben. Zumindest ist im rot-grün-gelben Koalitionsvertrag so eine dauerhafte Verlagsförderung angedacht. Und die Druckkostenzuschüsse des Börsenvereins, also diese unkontrollierte Liste, könnte eine Art Blaupause, ein Testballon sein. 2021 hat die BKM eine Studie veröffentlicht und darin wird eine sogenannte strukturelle Verlagsförderung empfohlen, zur Rettung der verlegerischen Vielfalt in Deutschland, wie es da heißt. Und diese Studie bezieht sich stellenweise auch explizit auf das Neustadt-Kulturprogramm des Börsenvereins. 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr. So kalkulieren die Autoren der Studie noch vor der großen Inflation, wären für so eine Förderung nötig. Und nötig haben die kleineren und unabhängigen Verlage eine Förderung heute wohl sogar noch mehr als zur Corona-Zeit. Denn mit dem Ukraine-Krieg sind Papierpreise und Druckkosten enorm gestiegen und die Inflation lässt den Leserinnen weniger Geld für Bücher. Daniel Beskos hat mir seine verlegerische Kalkulation vorgerechnet.
Man nennt das Break-Even, also der Punkt, an dem unsere Kosten reingespielt sind. Der war immer so bei 1.000, 1.200 verkauften Büchern und er ist jetzt durch die aktuelle Entwicklung innerhalb von einem Jahr etwa auf 2.000 hochgeschnellt. Und 2.000 Bücher ist schon eine Zahl, die verkauft man nicht immer von jedem selbstverständlich.
Kennt man diese Kritik, ist es völlig klar, warum viele Beteiligte bei einer zukünftigen Verlagsförderung inzwischen eine Förderung ohne Jury nur nach rein formalen, ökonomischen Kriterien fordern. Das spart ja nicht nur Verwaltungskosten, die stattdessen direkt in die Förderung fließen können, das vermeidet vor allem auch, dass einige wenige, eine Jury, womöglich der Staat, über förderungswürdige und nicht förderungswürdige Literatur entscheiden müssen.
Wir fänden es gut, eine strukturelle Förderung zu haben, die zum Beispiel ohne eine Jury passiert, damit man auch nicht den Vorwurf hat, immer dass bestimmte Verlage bevorzugt werden, sondern dass es einfach allgemeine Kriterien gibt, die müssen ausgehandelt werden, die ein Verlag erfüllen muss und dann ist er förderungswürdig.
Daniel Beskos spricht hier für die Kurt-Wolf-Stiftung. Die fordert schon seit 2021, auch aus der Erfahrung mit dem Verlagspreis, eine, Zitat, existenzsichernde strukturelle Verlagsförderung in Deutschland, Zitat, möglichst ohne Einbeziehung einer Jury zur Förderung aller Genres. Das Problem dabei finden wir, ohne inhaltliche Auswahl, ohne Prüfung, nach rein formalen Kriterien, könnte es wieder so eine Liste geben, wie wir sie durchforstet haben. Nachdem wir Daniel Beskos gezeigt haben, wer vom Börsenverein alles gefördert wurde, meinte er dann auch:
Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, es kann nur ohne Jury funktionieren. Wir sind erstmal dafür da, dass der Staat ein Interesse zeigt daran, dass er eine kulturelle Vielfalt hat und dass er diese bewahren möchte, in welcher Form auch immer. Und wenn dafür eine Jury notwendig ist, dann ist vielleicht eine Jury notwendig, um das zu beurteilen. Da haben wir auch nichts dagegen.
Zugegeben, für uns als Journalisten ist es jetzt gerade etwas leichter. Wir dürfen einfach auf Probleme hinweisen. Das ist unsere Aufgabe. Und bei der Verlagsförderung, das macht die Sache verzwickt, scheint es Probleme von zwei Seiten gleichzeitig zu geben.
Aber ich kann nicht einerseits beantworten die Aussage, dass alles, was mit Jury passiert und eine Juryvergabe einen Verlagspreis vergibt und der ist dann zu elitär. Und andererseits zu sagen, wenn es keine Jury gibt, dann ist es alles ganz viel Schrott dabei. Das geht nicht. Das ist ein Spagat, den müssen wir auch nicht machen. Den muss sozusagen die Politik entscheiden, wie sie es haben möchte und muss dementsprechend Kriterien aufstellen oder eine Jury auswählen, die das auswählt. und sich die richtige Methode dazu selber überlegen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist darauf hinzuweisen, dass ohne diese Förderung die meisten Verlage, und da gehören auch die kulturell wertvollen Verlage und alle anderen, es sehr schwer haben in den nächsten Jahren und dass die vielleicht oder viele von denen auch nicht überleben werden.
Unsere Recherche zeigt also ein Dilemma auf. Zugespitzt, mit Jury nur Elitäres oder ohne Jury viel Abseitiges, Grenzwertiges, politisch Fragwürdiges. Ein Dilemma, das die Kulturpolitik und die Beteiligten lösen müssen. In mehreren Bundesländern sind eigene strukturelle Verlagsförderungen im Gespräch. Und hier vielleicht ein kleiner Hinweis an alle Verantwortlichen. So neu ist so eine strukturelle Verlagsförderung nicht. In der Schweiz und in Österreich zum Beispiel gibt es sie schon seit Jahren. Mit etwas unterschiedlichen Modellen und viel höheren Summen. In Österreich ist die Höchstsumme, die ein Verlag bekommen kann, momentan bei 192.000 Euro pro Jahr. Und die Kriterien sind viel enger. Ganze Genres, zum Beispiel Ratgeber, Reiseführer, Fachbücher, sind ausgeschlossen. Und um eins klarzustellen, Daniel Beskos, die Kurt-Wolf-Stiftung und auch die meisten anderen Verlegerinnen und Verleger, mit denen wir gesprochen haben, die wünschen sich eine Förderung für ganz andere Programme. Das hört man deutlich heraus. Das Ziel, verlegerische Vielfalt, kann nicht bedeuten, einfach möglichst viele Bücher aus möglichst vielen Verlagen. Es geht, betont zum Beispiel Daniel Beskos, um einen kulturellen Bezug der Verlage, der Bücher, die sie verlegen.
Bei der Kurt-Wolf-Stiftung, unsere Perspektive auf diese Förderung ist natürlich, dass es eine Förderung ist, die kommt aus dem Kulturbereich. Die Verlagsprogramme, die da gefördert werden, haben natürlich auch einen entsprechenden Bezug zu kulturellen Themen.
Allerdings, wie das gelingen soll, das möchte niemand sagen, kann niemand sagen. Das Grundproblem bleibt. Was ist förderungswürdige Kultur, was nicht? Wer sollte das entscheiden? Aber unsere Recherche hat eben auch gezeigt, keine Entscheidung ist auch keine Lösung. Beteiligt an dieser Recherche waren Fabian Dietrich, Alexander Krützfeld, Max Kubal, Peter Simm und Philipp Schnee. Ton und Technik Martin Eichberg.